Dinge sichtbar machen, die uns bisher verborgen geblieben sind. Das ist das große Versprechen von sogenannten Quantensensoren. Und was sich dahinter verbirgt, das erfahrt ihr heute bei uns im Spektrum-Podcast.
Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.
Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr dabei seid hier beim Spektrum-Podcast. Mein Name ist Marc Zimmer und wir sprechen heute über sogenannte Quantensensoren. Habt ihr noch nie von gehört? Hatte ich auch nicht, bis ich mich auf diese Folge vorbereitet habe. Quantensensoren werden eine echte Revolution sein. Das sagen Forscherinnen und Forscher bereits heute. Und deshalb wollen wir mal darüber sprechen, was sich eigentlich genau dahinter verbirgt, wie die Dinger funktionieren und natürlich auch, wo sie in Zukunft überall zum Einsatz kommen könnten. Und wir verraten euch auch, was Diamanten mit der ganzen Geschichte zu tun haben. Und wenn ich sage wir, dann meine ich mich und vor allem aber auch Katharina Menne. Die ist Redakteurin für Physical Sciences bei Spektrum der Wissenschaft und heute mein Gast hier im Podcast. Hallo Katharina.
Hallo Marc.
Katharina, du hast für dieses Thema oder über dieses Thema gesprochen mit Kai Bongs, einem Quantenphysiker. Wo forscht denn der und womit beschäftigt der sich genau?
Kai Bongs ist seit April 2023 Direktor des DLR-Instituts für Quantentechnologien und er ist außerdem Professor an der Universität Ulm. DLR steht ja für Deutsches Luft- und Raumfahrtzentrum und die haben mittlerweile unzählige Institute, unter anderem eben relativ neu noch eins für Quantentechnologien. Ja, und wir haben gut anderthalb Stunden miteinander gesprochen und wahrscheinlich am Ende doch an vielen Stellen nur an der Oberfläche kratzen können. Amüsant fand ich aber seinen Wirkungsort, denn Ulm, das ist auch die Geburtsstadt des bedeutenden Physikers und Jahrhundertgenies Albert Einstein. Doch auch wenn Einstein mit der Erforschung des Fotoeffekts gewissermaßen die Grundlage für die Quantenphysik legte, lehnte er dann später Deutungen und Ideen der Quantenmechanik von vielen seiner Kolleginnen und Kollegen ab. Ja, so wollte er zum Beispiel zeitlebens nicht glauben, dass sich Teilchen über große Distanzen hinweg beeinflussen können. Das aber ist genau die technische Grundlage von Quantensensoren und Quantencomputern. Es stellt sich also zunehmend heraus, dass Einstein ziemlich daneben lag mit seinen Zweifeln. Andererseits gibt es aber auch noch viele offene Fragen und unerklärte Phänomene in der Quantenphysik. Vielleicht also lachen die Menschen in 100 Jahren über unsere heutige Naivität, dass wir irgendwie geglaubt haben, man könnte sowas wie Quantensensoren und Quantencomputer für reale Zwecke entwickeln. Ganz genauso wie wir die Leute heute belächeln, die vor 150 Jahren an die Äther-Hypothese geglaubt haben, um die Ausbreitung von Licht zu erklären. Aber vielleicht sind Quantensensoren ja auch in einigen Jahren überhaupt nicht mehr aus unserem Alltag wegzudenken. Kai Bongs jedenfalls ist fest vom revolutionären Charakter der Quantentechnologien überzeugt. Zusammen mit seiner vormaligen Forschungsgruppe an der University of Birmingham detektierte er beispielsweise erstmals einen unterirdischen Tunnel mittels Gravitationsgradientensensor. Klingt abgefahren, oder?
Klingt richtig abgefahren und ich glaube, wir müssen auch versuchen, ein bisschen nochmal bei was Früherem anzufangen für mich. Also da waren schon einige Begriffe drin, die ich erstmal nicht verstehe und wir nähern uns jetzt dem zusammen an. Vielleicht fangen wir mal an bei Quantencomputern. Von denen hat ja vielleicht schon mal der eine oder die andere was gehört. Wir hatten hier im Podcast auch schon öfter mal Gespräche darüber. Aber Quantensensoren, um die es jetzt gehen soll, den Begriff kannte ich noch nicht mal. Wie erklärst du dir das, dass die vielleicht auch noch so ein bisschen unterm Radar schwimmen?
Ja, eine richtig gute Antwort auf die Frage, warum bislang noch so wenig über Quantensensoren gesprochen wird, habe ich natürlich auch nicht. Manchmal liegt es ja vielleicht an der mangelnden medialen Aufmerksamkeit, denn ja, wie sonst sollte eine breite Öffentlichkeit von einem so abgefahrenen Forschungsthema erfahren? Naja, und dieses geringe Interesse der Medien wiederum kann natürlich viele Gründe haben. Also ich meine, es ist halt einfach super komplex. Du hast ja auch gesagt, ganz viele von den Begriffen, die ich jetzt so in der ersten Antwort schon angerissen habe, sind ja auch nicht unbedingt ein Begriff, ein Thema. Naja, und ein Kollege, das fand ich ganz witzig und spannend zur Erklärung, ein Kollege meinte mal, dass der Wissenschaftsjournalismus beim Thema Quantenphysik an seine Grenzen stößt. Also die Welt der allerkleinsten Teilchen ist so unglaublich weit entfernt von unserem alltäglichen Erleben, dass es super schwer ist, das den Menschen da draußen begreifbar zu machen. Ich meine, man sagt ja manchmal auch, dass selbst Richard Feynman gesagt hat, dass er die Quantenphysik eigentlich nicht versteht. Und ich meine, der hat immerhin daran geforscht und den Quantencomputer so ein bisschen, naja, vorhergesagt. Es ist jedenfalls schwer begreifbar zu machen, was da passiert und warum das relevant sein könnte. Was ich cool fand, Kai Bongs, den habe ich das nämlich auch gefragt und der erklärt es sich so: Fast jeder könne sich intuitiv etwas unter einem Computer vorstellen. Damit agieren wir den ganzen Tag. Damit nehme ich gerade hier irgendwie so unser Gespräch auf. Aber also man horcht da interessiert auf, wenn die Rede davon ist, dass ein Quantencomputer eines Tages schneller und leistungsfähiger sein könnte als die Rechner, die wir heute haben. Sensoren, die gibt's ja heute schon, die arbeiten aber stets im Hintergrund. Also sie liefern super wichtige Daten, sind aber sonst unsichtbar. Entsprechend erschließt sich ihr Nutzen den meisten Menschen nicht sofort. Für uns Journalisten ist es also sehr schwierig, ein so abstraktes Thema verständlich und ansprechend aufzubereiten. Aber naja, genau das versuche ich jetzt natürlich hier auch in diesem Gespräch und auch in dem Interview, was ich mit Kai Bongs geführt habe.
Ja, lass uns das zusammen versuchen. Fangen wir doch mal vorne an. Wie muss ich mir so einen Quantensensor vorstellen? Also wie sieht der aus und vor allem, wie funktioniert der?
Ja, also zunächst einmal nimmt ein Quantensensor, so wie jeder andere Sensor auch, Informationen aus seiner unmittelbaren Umgebung auf. Das ist vielleicht am einfachsten vergleichbar mit unseren Augen und Ohren, die ja letztlich ebenfalls Sensoren sind. Also die nehmen ja Geräusche, Töne oder ja eine gewisse Farbwahrnehmung auf und das Gehirn muss es dann verarbeiten und zu einem Seh- oder Höreindruck ja umformen. Allerdings ist die Qualität der Daten, die man mit einem Quantensensor erhält, unvergleichlich höher als die von klassischen Sensoren, die auch jetzt schon in unserem zum Beispiel Smartphone stecken. Denn er nutzt quantenmechanische Phänomene aus, wie die Verschränkung und die Überlagerung von Quantenzuständen. Das nutzt ja auch ein Quantencomputer. Und so lassen sich Dinge sichtbar machen, die uns bislang noch verborgen waren. Spannend finde ich in dem Zusammenhang zum Beispiel ein Zitat auf der Homepage der Universität Stuttgart. Dort heißt es, der Quantencomputer braucht rund 1 Million physikalische Qubits, um klassische Rechner zu schlagen, während Quantensensoren mit nur einem Qubit allen klassischen Sensoren überlegen sein können. Zur Erinnerung, ein Qubit ist das quantenmechanische Analogon zum klassischen Bit. Naja, und man könnte jetzt also schon ein einzelnes Qubit, wovon man beim Quantencomputer, wie gesagt, Millionen braucht, als Quantensensor bezeichnen, da es super empfindlich auf seine Umgebung reagiert. Beim Einsatz in einem Quantencomputer ist das ein großes Problem. Also die meisten Forschungsanstrengungen werden aktuell darauf verwendet, die Qubits möglichst gut vor Umwelteinflüssen zu schützen. Im Quantensensor ist diese extreme Empfindlichkeit aber das ganze Geheimnis. Also wie ein Sensor mit all der zugehörigen Steuerungs- und Auslese-Elektronik am Ende aussieht, das hast du ja auch gefragt, das ist dann letztlich eine Frage der Skalierung und des Designs. Aber man kann sagen, also die aktuell vielversprechendsten Systeme passen schon locker in einen Schuhkarton.
Okay, und was macht man denn eigentlich mit den Dingern dann? Also was lässt sich mit Quantensensoren konkret messen und in welchen Bereichen werden sie vielleicht auch schon genutzt?
Ja, dazu muss man sich anschauen, wie so ein Quantensensor aufgebaut ist. Also er besteht meist aus einem quantenmechanischen Zwei-Zustands-System. Klassischerweise ist das irgendwie ein Atom oder ein Photon. Und naja, letztlich lässt sich jedes System nutzen, mit dem man auch ein Qubit für einen Quantencomputer realisieren kann. Das Messprinzip, das beruht dann darauf, dass eine Überlagerung zwischen diesen beiden ausgewählten Energieniveaus, also diesen beiden Zuständen, typischerweise zu einer Schwingung der quantenmechanischen Wellenfunktion führt. Klingt jetzt super kompliziert, ich weiß, Quantenphysik und so, ich sagte ja schon, immer alles irgendwie schwer zu erklären. Aber letztlich hängt die Schwingungsfrequenz zwischen den beiden Niveaus vom Abstand ab. Und ihre Änderung lässt sich hochpräzise messen. Also indem ich Energieniveaus mit bestimmten Abhängigkeiten von verschiedenen Umgebungsbedingungen wähle, kann ich Rückschlüsse auf. Und jetzt kommt's: Magnetfelder, Gravitation, Beschleunigung, Rotation und auch zum Beispiel den Verlauf der Zeit ziehen. Indirekt kann man auch Größen wie die Temperatur bestimmen, weil die ganzen genannten Größen dann wiederum von, ja, über Naturkonstanten und so weiter voneinander abhängen. Ja, und um das Ganze mal so ein bisschen konkreter zu machen, letztlich ist jede Atomuhr ein Quantensensor. Und ja, Atomuhren, die nutzen wir seit den 1960er Jahren für die hochpräzise Zeitmessung. Und dabei wird zum Beispiel die Frequenz eines atomaren Energieübergangs gemessen und daraus dann ein sogenanntes Zeitnormal abgeleitet. Also eine aktuell ja genutzte Cäsium-Atomuhr, das ist so der Standard, schwingt beispielsweise rund 9 Milliarden Mal in der Sekunde. Und ja, unsere gesamten Satelliten-Navigationssysteme basieren auf diesen Atomuhren. Und naja, da Atomuhren aber schon so alt sind, ich sagte gerade schon aus den 1960er Jahren, können sie natürlich jetzt nicht wirklich als neue Quantentechnologie gelten, aber greifen eben auf dasselbe Prinzip zurück.
Und wenn wir jetzt mal in die Zukunft schauen, also wo könnten solche Quantensensoren denn künftig zum Einsatz kommen? Was ist denkbar?
Ja, vor allem in der Medizintechnik sind viele neue Anwendungen denkbar. Das ist sehr klassisch, klar. Medizin ist irgendwie immer nah am Menschen. Da gibt es viele Bereiche, wo man sagt, hey, da könnten Quantensensoren, also ganz präzise Messungen, echt einen Unterschied machen. Zum Beispiel könnte man damit Prothesen steuern, Hirnströme sichtbar machen und überhaupt aller winzigste Signale an der Grenze des theoretisch Möglichen messen. Das macht Quantensensoren eben so relevant und wichtig. Die Magnetfelder des Gehirns beispielsweise sind sehr schwach. Sie liegen so etwa im Bereich von 10 bis 100 Femtotesla. Zum Vergleich, das Erdmagnetfeld, das ist rund 1 Milliarde Mal stärker. Es ist also so ein bisschen so, sagte Kai Bongs zu mir, als wollte man ein Virus im Heuhaufen suchen. Also noch kleiner als die Nadel im Heuhaufen. Ja, und Quantensensoren sind womöglich die einzigen Messgeräte, die diese Felder überhaupt detektieren können. Am ausgereiftesten sind sicherlich die optisch gepumpten Magnetometer, die mit gasförmigen Atomen arbeiten. Naja, für die Mineraliensuche, sagte Kai Bongs mir, sind solche Sensoren bereits seit einigen Jahren kommerziell erhältlich. Jetzt ist Mineraliensuche nicht so besonders nah an uns dran, kann man sich irgendwie wenig drunter vorstellen, braucht jetzt irgendwie nicht jeder so im Alltag. Auch Magnetenzephalographiesysteme in Forschungskliniken sind bereits installiert und die können völlig berührungslos und deutlich komfortabler als bislang Hirnströme messen. Den Probanden müssen dabei keine Elektroden mehr auf den Kopf geklebt werden, wie man das so kennt, sondern sie tragen nur noch eine Art Mütze. Außerdem konnte bereits, das fand ich super spannend, mit einem Quantensensor auf Diamantbasis im Labor das Herzsignal einer Ratte gemessen werden. Ja, und dann gibt es noch sehr viel Forschung im Bereich der Mikrofluidik, also der Analyse von Stoffen in Körperflüssigkeiten wie Blut oder Schweiß. Naja, und um auch mal ein Beispiel abseits der Medizin zu nennen, jetzt mal von der Mineraliensuche nicht zu sprechen, mit Quantensensoren, die feinste Gravitationsunterschiede hochpräzise messen können, lässt sich tief unter die Erdoberfläche gucken. Das klingt so ein bisschen nach einer Wünschelrute, aber es eröffnet völlig neue Möglichkeiten, um den Untergrund zu kartieren. Also damit kann man beispielsweise Tunnelsysteme sichtbar machen oder leckende Wasserrohre lokalisieren.
Also einige wichtige Anwendungsgebiete. Katharina, was sind denn konkret die Vorteile von solchen Quantensensoren gegenüber jetzt klassischen Sensoren, nenne ich es mal?
Ja, da hat mir Kai Bongs leider eine klassische Wissenschaftlerantwort gegeben. Es kommt darauf an. Atomuhren beispielsweise sind die genauesten Zeitmesser, die wir kennen. Da kommt keine klassische Methode heran, kein Quarzkristall oder ähnliches. Will man dagegen Magnetfelder messen, dann sind Quantensensoren zwar ebenfalls die genaueste Methode, aber aktuell bei weitem noch nicht die günstigste. Und bei der Bestimmung der Gravitation, die ich eben schon erwähnt habe, verspricht man sich von Quantensensoren eine höhere Präzision und eine bessere Ortsauflösung. Bislang hat es aber noch niemand geschafft, mit einem wirklich praktischen Instrument ein klassisches Federmasse-Gravimeter in der Empfindlichkeit zu schlagen. Also da ist auf jeden Fall noch richtig viel Forschungsbedarf. Allerdings erlauben diese Quantengravimeter absolute Messungen. Also das heißt, sie kommen aus, ohne dass man sie kalibrieren muss. Naja, und wegen ihres besonderen Messprinzips können sie außerdem zu einem sogenannten Gravitationsgradientensensor erweitert werden. Das kann man sich so erklären. Also bislang erscheint jede Vibration als Rauschen in den Daten. Bildet man aber die Differenz zwischen zwei räumlich getrennten Gravimetern, dann lassen sich solche Störungen unterdrücken. Damit wäre es künftig sogar möglich, diese hochsensiblen Messgeräte auf rüttelnden Fahrzeugen zu installieren und trotzdem großräumige Kartierungen durchzuführen. Da hätte man also unfassbar viele Vorteile. Ja, aber da ist, wie gesagt, noch sehr viel Forschungsbedarf.
Okay, aber das Potenzial, das hört man ja jetzt schon raus, ist riesig. Wie weit ist man denn schon dabei?
Das variiert sehr stark zwischen den verschiedenen Technologien. Also manches habe ich ja schon so ein bisschen angerissen. Am weitesten sind die bereits erwähnten optisch gepumpten Magnetometer. Da gibt es sogar schon kommerziell erhältliche Sensoren. Aber auch die sogenannten Diamant-NV-Zentren, die sind zu Forschungszwecken bereits im Einsatz. Zum Beispiel wurde damit dieses Herzsignal der Ratte gemessen.
Okay, Diamanten, was haben die jetzt mit diesen Quantensensoren zu tun? Was hat es damit auf sich?
Ja, das sind diese Diamant-NV-Zentren. Klingt jetzt irgendwie unverständlich. Was soll das heißen? Erkläre ich auch sofort. Vorab, man darf sich da jetzt nicht so einen funkelnden Brillanten vorstellen, wie zum Beispiel auf so einem Verlobungsring. Also es handelt sich vielmehr um künstlich im Labor gezüchtete Diamanten, in deren Gitterstruktur gezielt Verunreinigungen eingebaut werden. Also diese Abkürzung NV steht für Nitrogen Vacancy, was mit Stickstofffehlstelle übersetzt werden kann. Also statt zwei der natürlicherweise vorhandenen Kohlenstoffatome im Diamantgitter, liegt bei einem NV-Zentrum an einer Stelle ein Stickstoffatom und an einer benachbarten Position gar kein Atom vor. Naja, das Besondere an dieser Fehlstelle, die man da ganz bewusst eingebaut hat, ist nun, dass sich zu den 5 Valenzelektronen der umliegenden Atome, Valenzelektronen, das sind die Elektronen des, ich sag mal, äußersten Bandes, ein weiteres freies Elektron aus dem Kristallgitter gesellt. Und der resultierende Gesamtspin dieser Elektronenkonfiguration, der lässt sich dann als Qubit nutzen. Also das kann man sich vorstellen, irgendwie wie so ein, ja, es ist jetzt wie so eine kleine Kompassnadel, die dann sozusagen ausschlägt, wenn sie was misst. Und die Idee dieser NV-Zentren im Diamant ist sogar made in Germany. Im Jahr 2001 schon schlug ein Team um Jörg Wrachtrup, der ist Professor für Physik an der Universität Stuttgart, dieses Prinzip vor. Eigentlich aber ursprünglich, da sind wir wieder beim Anfang, mit dem Gedanken, einen Quantenprozessor auf Diamantbasis zu bauen. Doch es zeigt sich in den letzten Jahren, dass die ersten paar Qubits auf Diamantbasis zwar schnell gebaut sind, sich die weitere Skalierung, also dass man irgendwie ja bis zu 1 Million Qubits irgendwann mal kommt, das ist super schwierig. Also viel schwieriger als mit anderen Methoden, wie man Qubits herstellen kann. Und wie ich ja auch schon sagte, es reicht ein einzelnes Qubit für einen Quantensensor. Und deswegen zeigt sich, dass sich mit Diamanten eben sehr gute Quantensensoren bauen lassen, weil sie extrem empfindlich auf allerkleinsten Skalen sind.
Also es ist mega spannende Forschung, aber die Krux ist ja dann oft, wenn es an die Massentauglichkeit, sage ich mal, geht. Ist es denn, also ist die Industrie schon bereit für den Einsatz von solchen Quantensensoren oder ist das gerade noch ein reines Wissenschaftsthema?
Ja, teils, teils. Also ich sag dir, manches davon ist schon kommerziell erhältlich und die baden-württembergische Initiative Quantum BW oder BW hat Anfang 2024 eine Studie in Auftrag gegeben, um herauszufinden, wer denn weltweit auf dem Gebiet der Quantensensorik schon aktiv ist. Und dabei konnten so etwa 50 Startups identifiziert werden, 6 davon in Deutschland. Mittlerweile sind es bestimmt schon mehr geworden. Ich meine, das ist ja jetzt dann auch schon bald wieder ein Jahr her, doch obwohl alle ja so ein bisschen in den Startlöchern stehen, überzeugt davon sind, so wie auch Kai Bongs, dass Quantensensoren wirklich revolutionär sind, es fehlt noch so die eine Schlüsselanwendung, die die Tür dann auch wirklich zum Massenmarkt aufstößt und die Forschung auch kommerziell attraktiv macht. Das war natürlich, wenn man in der Geschichte zurückguckt, bei vielen anderen Technologien nicht anders, die heute nicht mehr aus unserem Alltag wegzudenken sind. Also um mal ein Beispiel zu machen, das auch Kai Bongs mir erzählt hat. Der Physiker Theodore Maiman, der hat in den 1960er Jahren den ersten Laser entwickelt. Aber damals hatte auch noch niemand eine Ahnung davon, wofür so ein Laser denn jetzt überhaupt eingesetzt werden kann. Spannende Technologie. Aber es war gewissermaßen eine Lösung für ein noch nicht vorhandenes Problem. Ja, heutzutage sind Laser überall, sogar an der Supermarktkasse. Also von daher, das ist so ein Beispiel dafür, wie es auch bei der Quantensensorik vielleicht laufen könnte. Es braucht das eine massentaugliche Produkt, das alles verändert. Ja, und wenn etwa zum Beispiel die Gaming-Industrie feststellt, dass die Leute es toll finden, Computerspiele mit Hilfe ihrer Gedanken zu steuern, also ne, mit so einer Kappe und irgendwie sitzen dann da lauter Quantensensoren drin, die deine Gedanken irgendwie abgreifen, dann könnte das aufgrund der Marktmacht die Preise für Quantenmagnetsensoren, sagte Kai Bongs zumindest, vielleicht von bislang 5.000 Euro auf vielleicht 10 Euro drücken. Ja, und schon wären wir da. Es wäre massentauglich anwendbar und plötzlich, ja, explodiert der Markt.
Das wäre auch meine abschließende Frage tatsächlich gewesen. Also was braucht es noch, um das jetzt A, besser zu erforschen und um B, eben dieser Technologie vielleicht auch zum Durchbruch zu verhelfen?
Ja, die einfachste Antwort, die man wahrscheinlich immer geben kann, mehr Geld und mehr Aufmerksamkeit. Also je mehr kluge Leute auf diesem Gebiet mitdenken und mitforschen, desto schneller gibt's vielleicht Durchbrüche, kreative neue Ideen, irgendwie ja diese eine Idee, die dann dazu führt, dass der Markt sich plötzlich dafür interessiert. Das gilt aber auch für den gesamten Bereich der Quantentechnologien, also jetzt nicht nur für die Quantensensoren. Aber die Medizintechnik ist da natürlich eine ganz entscheidende Schraube. Also da können sich sofort alle darauf einigen, dass das ein sinnvoller Einsatzbereich für Quantensensoren ist. Da braucht es jetzt auch nicht unbedingt einen Massenmarkt. Also es schleppt ja jetzt auch nicht jeder ein Röntgengerät in seinem Smartphone herum, nur weil es das halt gibt. Aber dadurch sinken natürlich die Herstellungskosten nicht. Also dieses eine Röntgengerät, der eine Quantensensor, der jetzt irgendwie in der Klinik ist, der macht es jetzt noch nicht für viele Firmen kommerziell attraktiv, da zu investieren. Aber spannender Bereich, wenn auch nicht ganz unumstritten. Also in den angelsächsischen Ländern zum Beispiel agieren sich viele der Startups im Bereich Position Navigation Timing. Und da sind die Anwendungen sehr vielseitig. Also man kann natürlich ganz unproblematisch über vernetzte autonome Mobilität nachdenken, über die Erdbeobachtung, aber auch die bessere Positionsbestimmung. So, wenn ich jetzt irgendwie besser meine Position bestimmen kann, ist das vielleicht spannend für das neue Navi, also Navigationsgerät, aber natürlich auch für militärische Zwecke. Ja, und entsprechend sind natürlich viele Staaten dann daran interessiert, die Fortschritte nicht allzu sehr an die große Glocke zu hängen. Und praktisch alle quantentechnologischen Forschungsbemühungen derzeit sind noch von Fördergeldern abhängig. Kai Bongs jedenfalls, der scheint recht optimistisch zu sein, dass Quantensensoren schneller ihren realen Nutzen unter Beweis stellen können als Quantencomputer. Auch das wieder super interessant. Quantencomputer werden medial sehr viel mehr ausgeschlachtet. Quantensensoren sind aber eigentlich in der Anwendung schon viel, viel weiter. Ja, und so wie sie Dinge sichtbar machen, die uns bislang verborgen sind, treten sie vielleicht auch ihren Siegeszug ganz still und heimlich im Verborgenen an. Also Kai Bongs sagte, lassen wir uns doch einfach überraschen.
Ja, und überrascht werden wir werden in die eine oder andere Richtung. Ihr merkt, da ist richtig viel in Bewegung beim Thema Quantensensoren und die könnten in Zukunft eine echte Revolution sein. Katharina hat mit Kai Bongs, dem Quantenphysiker, gesprochen und das komplette Gespräch nachlesen könnt ihr auf spektrum.de. Große Empfehlung an der Stelle. Und liebe Katharina, vielen, vielen Dank dir, dass du uns hast heute teilhaben lassen an deiner Recherche.
Ja, vielen Dank, Marc. Wieder spannendes Gespräch.
Schön, dass du dabei warst. Und auch schön, dass ihr dabei wart. Vielen, vielen Dank euch, dass ihr zugehört habt und macht das hoffentlich auch kommenden Freitag wieder. Dann gibt's nämlich wie immer eine neue Folge vom Spektrum-Podcast. Bis dahin, abonniert, liked und teilt gerne fleißig. Das macht unsere Arbeit sichtbar und freut uns natürlich auch einfach. Tausend Dank von mir. Mein Name ist Marc Zimmer und ich sag Tschüss und macht's gut.
Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.